Wer ist ein Gott wie du? Du liebst es, gnädig zu sein. Dieses Lied greift ein Bibelwort auf, das zum heutigen Sonntag zugeordnet ist, aus Micha im 7. Kapitel. Da sagt der Prophet: Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil? Der in seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Du wirst Jakob die Treue halten. Jakob? Ausgerechnet Jakob? Sie wissen ja, von wem ich spreche. Jakob, der Sohn von Isaak, der Bruder von Esau. Und dieser Jakob hatte nicht gefragt, wo ist solch ein Gott so wie du? Im Gegenteil, der hatte überhaupt nicht nach Gott gefragt. Und wenn wir die biblische Geschichte von Jakob lesen, dann stellt sich sogar die Frage, ob Jakob vor jenem Ereignis überhaupt jemals mit Gott gesprochen hatte. Also vor jenem sonderbaren Traum, den wir vorhin gehört haben, in dem sich Gott ihm vorstellte. Besser gesagt, wo sich Gott ihm in den Weg stellte. Vorher schien sich Jakob nicht besonders für Gott interessiert zu haben. Für Gottes Segen schon. Aber genauer gesagt, eigentlich nicht für den Segen Gottes, sondern für den Segen seines Vaters. Isaak hatte, des Vaters Isaak hatte Jakob sich interessiert. Und es ging ihm dabei um das Erbrecht, also um Eigentum und sicher auch um Ehre. Jakob hat sich das alles erschlichen, indem er sich selbst für den älteren Bruder Esau ausgab. Und seine Mutter half ihm bei der Täuschung des damals schon fast blinden Vaters. Wir würden heute sagen, Jakob war ein Erbschleicher, der seinen Bruder übers Ohr gehauen hat. Erst durch eine ziemlich miese Bestechung mit einem Linsengericht. Wahrscheinlich war sein Bruder Esau ein Vorfahre von uns Schwaben. Für eine gute Portion Linsen und Spätzle hat er damals sein Hirn abgeschaltet. Und Jakob hatte anschließend nichtmals ein schlechtes Gewissen. Wenn mein Bruder schon so blöd ist, einen solchen Vertrag zu unterschreiben, dann ist er selbst schuld. Jakob verhielt sich wie ein moderner Rechtsverdreher, wie ein Winkeladvokat, der seine Gegner übers Ohr haut und dabei noch mit den Schultern zuckt und sagt: Wieso, ist doch alles legal? Was wollt ihr eigentlich? Und das auch noch gegen seinen Zwillingsbruder. Skrupelloser kann man kaum sein. In der Bibel wird erzählt, dass Jakob schon bei der Geburt seinen Bruder auf den Fersen war. Als Esau begriffen hat, was ihm sein Bruder dann angetan hat, schäumte er vor Wut und Jakob musste fliehen. So beginnt die Geschichte von dem Stammvater Israels. Und wir sollten das nicht vergessen. Niemand soll meinen, Jakob sei ein rechtschaffener, ein gottesfürchtiger Mensch gewesen, das war ein Lump. Das war ein skrupelloser Trickbetrüger, einer von der Sorte, die heutzutage an Haustüren klingeln, alten, arglosen Menschen durch einen Enkeltrick oder etwas Ähnliches das Geld aus der Tasche ziehen. So einer war Jakob. Bis zu dem Zeitpunkt eines Nachts auf der Flucht, als er sich einen Stein als Kopfkissen zurechtlegte und einschlief. Und dann hatte er einen Traum. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld? Der heutige Sonntag steht mit seinen Bibeltexten ganz im Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Wir haben es vorhin ja auch im Psalm gebetet: Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und wir kennen auch die Geschichte von dem Vater, der seinen missratenen, im Leben gescheiterten und verlorenen Sohn wieder aufnimmt. Der ihm entgegenläuft, ihm keine Vorwürfe macht, sondern ihn in die Arme nimmt und sich sichtbar freut, dass er wieder nach Hause gekommen ist. Genau so ist Gott, sagt Jesus mit diesem eindrucksvollen Gleichnis. Und hier sehen wir den Propheten Micha vor uns, wie er gewissermaßen in alle Richtungen schaut und dann staunend stammelt, wo ist solch ein Gott? Was haben wir für einen Gott, der seine Macht und seine Reinheit nicht dazu gebraucht, jetzt das Unreine zu zerstören und zu vernichten? Was haben wir für einen Gott, dass er Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, dessen eigentliche Intention und innere Bestimmung also nicht der Zorn ist, sondern der Gefallen hat an Gnade? Was haben wir für einen Gott, was für einen gnädigen Gott? Wo ist solch ein Gott wie du? Ist uns eigentlich bewusst, was hier gesagt wird? Wenn wir über Gott reden, wenn wir uns darüber verständigen wollen, was denn Gott ist, beziehungsweise was Gott zu Gott macht, dann fallen doch uns normalerweise solche Begriffe ein wie Macht und Größe, am besten sogar Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit und Erhabenheit. Perfektion. Und ganz schnell fällt dann auch der Begriff der Ewigkeit im Sinne einer Unveränderlichkeit. Gott ist immer derselbe, stark wie ein Fels, über allem thronen. Das sind doch die Kennzeichen eines Gottes, wenn wir darüber reden oder wenn auch Philosophen und Dichter über ihn sprechen. Aber hier heißt es, seine Barmherzigkeit, sein Gnädigsein, sein Nachgeben sei das Kennzeichen, das Markenzeichen des Gottes, der sich Israel zum Volk erwählt hat und sich durch uns durch Jesus Christus bekannt gemacht hat. Ein Gott, der es schlicht nicht schafft, zornig zu bleiben, sondern dem es viel besser gefällt, nachgiebig als nachtragend zu sein. Das ist der Gott, von dem die Bibel erzählt. Können Sie eigentlich darüber noch staunen? Heutzutage löst die Botschaft, ja die Entdeckung eines durch und durch gnädigen Gottes, nicht mehr solche Begeisterungswellen aus, wie damals beim Propheten Micha oder auch bei unserem Reformator Martin Luther, der doch vor Glück weinte, als ihm bewusst wurde, dass wir einen gnädigen Gott haben. Haben wir uns womöglich schon zu sehr daran gewöhnt, dass Gott gnädig ist? Der Gedanke an einen strafenden Gott hat inzwischen ja auch schon etwas Exotisches an sich. Gott als strenger, als gerechter Richter spielt keine Rolle mehr in der Welt, in der wir heute leben. Man kann sagen, die Stelle des obersten Richters ist schon lang vakant und auch nicht mehr zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Diese Instanz wird schlicht nicht mehr angerufen. Niemand appelliert mehr an sie. Damit wir uns nicht missverstehen, das Thema Versagen, auch das Thema Schuld, das ist damit noch längst nicht beiseite geräumt. Aber wir regeln die Schuldfrage schon längst rein diesseitig. Regeln sie unter uns. In früheren Jahrhunderten war die Stelle des obersten Richters ja sehr wohl noch besetzt. Es gab den strafenden Gott, der auf Sünden reagiert, sogar über mehrere Generationen hinweg. Und man unterschied dabei zwischen zwei Sorten von Strafen, den diesseitigen und den jenseitigen. Es ging dabei entweder um das Unglück oder um die Hölle. Diesseitige Strafen waren dann sogenannte Heimsuchungen Gottes, also Unheil, das uns Menschen treffen kann. Krankheiten etwa und Seuchen. Ja, gerade die Seuchen wurden so verstanden. In unserem Gesangbuch können wir ganz viel davon noch finden. Auch Unwetter oder Hagel, Dürre und Hochwasser, Sturm oder Feuersbrunst, Inflation, tyrannische Herrscher, der Krieg oder auch die drohende Invasion der Türken, die im Spätmittelalter eine Riesenrolle spielte. Das alles galt als Strafe Gottes für die Sünden. Also zum Beispiel für den Hochmut, Als Strafe für den Neid, für den Geiz, für die Verschwendung, die Maßlosigkeit. Vor allem aber auch als Strafe für die Untreue Gott gegenüber. Und dann gab es natürlich auch die ewige Strafe, die Hölle, den Ort, wo die Strafen kein Ende finden. Dort wurde schließlich all das gesühnt, was in unserem Leben noch nicht geahndet und noch nicht gebüßt werden konnte. Aber in der heutigen Zeit ist die Hölle für die meisten Menschen nur noch ein gruseliges Relikt aus dem Mittelalter. Man kann sie noch besichtigen. Besichtigen in alten Kirchen oder auch in der alten Pinakothek in München, wo ich kurz vor der Corona-Krise nochmals in Staunen geriet, wie fantasievoll die Menschen früher die Hölle in Szene gesetzt haben. Wir schauen uns heute diese Bilder an mit einem wonnigen Ekel, mit gruseliger Neugier. Besichtigen sie mit einer ähnlichen Grundhaltung, wie wir auch vielleicht ein einstiges Gestapo-Gefängnis besuchen. Wir sind schlicht froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Endgültig vorbei, hoffentlich. Und wir sind auch aus gutem Grund froh darüber. Was für schlimme Zeiten waren das früher, als die Menschen aus Angst vor Gott fromm werden sollten. Und was ist mit den diesseitigen Strafen Gottes? Auch das ist weitgehend vorbei. Gut so. Wir sagen heute aus gutem Grund, der Mensch bestrafe sich selbst. Und das gilt in gewissem Maße sogar auch für Krankheiten. Der neueste Ausbruch der Seuche in Gütersloh wäre nicht entstanden, wenn die Menschen dort aus der Fleischfabrik unter besseren Bedingungen untergebracht worden wären. Dürre und Hochwasser, das bringen wir heute mit einem selbst verursachten Raubbau an der Natur und an dem Klima zusammen. Krieg entsteht, weil wir unfriedlich und unversöhnlich sind. Und die Bienen, die sterben deshalb nicht, weil wir am Sonntag nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehen und Gottes Zorn auf uns laden, sondern sie sterben, weil wir unsere Lebensmittel womöglich viel zu billig einkaufen wollen und deshalb den Lebensraum der Bienen zerstören. Die Sünden strafen sich selbst. Und der Mensch ist längst sein eigener Richter geworden. Auch sein eigener Scharfrichter, um es drastisch auszudrücken. Aber was nützt uns dann noch Gottes Barmherzigkeit? Wozu brauchen wir seine Güte? Zurück zu Jakob. Geträumt hat Jakob in jener Nacht. Aber dieser Traum war ganz anders als seine Träume am Tag, wo er sich seinen Reichtum vorstellte und an das schöne Leben dachte. Anders auch als jene Traumwelt, mit der er seinen Betrug legitimierte. Sein Traum in dieser Nacht war anders und lebensverändernd. Vielleicht lag es ja an dem harten Stein, auf den er vorher seinen Kopf gelegt hatte. Jakob, der vorher an Gott kaum einen Gedanken verschwendet hatte, Jakob träumte in jener Nacht von Gott. Auf geheimnisvolle Weise stand Gott selbst vor ihm, sprach zu ihm. Und darunter sah Jakob eine Himmelsleiter, wie es hier im Bibeltext heißt bei Luther, eine Treppe. In Wahrheit steht dort im hebräischen Text eher der Begriff für eine Rampe, etwas, das bis in den Himmel hinaufragt. Er stand also im Traum an der Schnittstelle zwischen Himmel und Erde und Gott stand vor ihm und er klagte ihn nicht an, sondern stellte sich ihm schlicht vor, gab ihm sogar da noch eine enorm großzügige Verheißung. Gott sagte zu Jakob, er wolle ihm dieses Land geben und er werde viele Nachkommen haben. Und er sagte dann auch noch, er werde ihn begleiten, werde mit ihm sein, ihn behüten und beschützen. Merken Sie, worauf ich hinaus will? Jakob, der Betrüger ohne schlechtes Gewissen, der Unbesorgte, der sich bisher nur durchgemogelt hat, der wird von Gott, für den er doch bisher gar nichts übrig hatte, gerade nicht heimgesucht. Nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern er wird von Gott besucht. und zwar aufs Allerfreundlichste. Jakob, der Jakob, der doch gar nicht weiß, was Treue heißt, dem hält Gott die Treue. Und dann erwacht Jakob aus dem Schlaf unter seinem Traum. Und er erwacht aus einer Begegnung, die er sich nie hätte träumen lassen. Und was geschieht? Jakob erschrickt. Er erschrickt, weil er begriffen hat, dass Gott da ist. Genau da, wo er jetzt ist, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. So ruft er erschrocken aus. Und er fürchtet sich. Nicht, weil er einem fürchterlichen Gott begegnet ist, vor dem man jetzt Angst haben muss, sondern er fürchtet sich, weil er der Heiligkeit Gottes begegnet ist. Ehrfurcht nennen wir das ja auch. Und noch mehr, es ist jenes Gefühl, das sich einstellt, wenn wir merken, dass jetzt nichts mehr so bleibt, wie es war. Wer einmal dem heiligen Gott begegnet, der kann nicht einfach zu seinem alten Leben zurückkehren. Jakob ist nicht nur verwirrt oder überrascht, nein, er hat weiche Knie bekommen, ist zutiefst erschüttert von diesem Traum, der doch so viel mehr ist als nur ein Traum. Und welche Botschaft steckt doch in dieser geheimnisvollen Gottesbegegnung? Der ewige, der heilige Gott stellt sich dem Jakob nicht nur als der oberste und gerechte Richter vor, der unseren Respekt, unsere Unterwerfung einklagt, sondern er stellt sich ihm als gnädiger Gott vor, der gerade dadurch nicht unseren Respekt, sondern unsere Ehrfurcht gewinnt, der uns gerade dadurch erschüttert, dass er da ist und dass er trotz allem bei uns bleibt, dass er sich von unserer Untreue und von unserem Desinteresse nicht abhalten lässt, dass er sich in seiner Liebe zu uns nicht von unserer mangelnden Gegenliebe abhalten lässt, dass er an unserer Seite bleibt, auch wenn wir tausendmal versuchen, ihm auszuweichen. Der Apostel Paulus hat das mal so ausgedrückt: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Gottes Güte, nicht Gottes Zorn, nicht die Androhung eines Gerichtes, sondern das Staunen über Gottes Güte, das setzt eine Lebensveränderung frei. Und so war es auch für Jakob. Und deshalb bitte ich Sie, genau hinzuhören. Wir leben heute nicht mehr wie der Mensch im Mittelalter, nicht mehr in ständiger Furcht vor den Strafen Gottes, auch nicht mehr in Angst vor dem Teufel und der Hölle, nicht mehr im ständigen Stress, die Schuld für alle Sünden loszuwerden. Die wenigsten unter uns leben noch so. Und das hat auch was. Das ist auch gut so, durchaus im Sinne der Bibel. Aber nicht gut ist, nicht okay ist, dass die meisten unter uns heute leben wie Jakob. Sie mogeln sich durch kleine Tricksereien durchs Leben, ziehen weiter, wenn es an einem Ort mal zu brenzlig wird, lassen Gott einen lieben Mann sein, schicken vielleicht hin und wieder ein oberflächliches Gebet zum Himmel. Sie schreiben dann gewissermaßen Gott eine Grußkarte, wenn sie im Urlaub sind und zwischendurch doch nochmal an Gott denken. Mir geht es gut, Wetter ist schön, liebe Grüße, dein Jakob. Wenn man heute mit einem nicht mehr rechnet, dann damit, dass Gott trotzdem dranbleibt an uns. Dass er kommt und uns überschüttet mit Gnade um Gnade, mit Verheißung um Verheißung. Ja, es ist auch wahr, was ich vorhin gesagt habe. Vieles haben wir uns als Menschen selbst eingebrockt. Wir haben es selbst vermasselt. Und so vieles ist das Ergebnis unserer eigenen Untaten oder schlicht unserer Untätigkeit. Beides gilt ja. Und was früher als Strafe Gottes galt, ist heute die Folge unseres Raubbaus an der Natur oder auch direkt der Raubbau an unserer persönlichen Gesundheit. Und trotzdem bleibt Gott dran an uns. Seine Geduld hat kein Ende. Er zieht sich aus unserer Welt nicht einfach zurück. Er zieht sich nicht beleidigt zurück und überlässt uns nicht uns selbst, lässt den Menschen, der sein Leben in den Sand setzt, nicht mit sich allein zurück. Und spätestens, wenn wir jedes Jahr neue Weihnachten feiern, wird uns das deutlich. Gott überlässt uns nicht uns selbst. Er kam zu uns. Er wurde Mensch, um uns zu erreichen und uns aufzurichten, um den Himmel für uns zu öffnen, um jene Himmelsleiter, jene Treppe zu bauen, jene Rampe, die wie in Jakobs Traum den Himmel mit der Erde verbindet. Und jetzt steht Gott nicht mehr oben, sondern er ist hinuntergekommen in Jesus Christus. Er steht neben Jakob, direkt daneben, neben uns. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der in seinen Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade? Du wirst Jakob die Treue halten und Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vorzeitig geschworen hast. Amen. Antworten wir darauf mit dem Choral: Mir ist Erbarmung widerfahren. Ein Choral, der genau jenes Staunen über Gottes Gnade zum Ausdruck bringt. Im Gesangbuch unter Nummer 355 die Strophen 1, 3 und 5. Ich möchte Sie bitten, zum Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, du großer und gnädiger Gott, wir wünschen uns das, dass wir wieder neu ins Staunen kommen, ins Stammeln darüber, wie dein Erbarmen aussieht. Danke, dass du an uns festhältst, treu bist, obwohl wir von dir weglaufen, obwohl wir dich einfach aus dem Blick verlieren, nicht mehr an dich denken, wie wir unsere Geschäfte machen, wie wir reden, was wir entscheiden, wo wir hingehen. Wir möchten uns neu auf dich ausrichten. Auf dich, den treuen, den gnädigen Gott. Deine Güte treibt uns zur Umkehr. zur Neubesinnung und Neuorientierung. Wir möchten dich heute Morgen für all jene Menschen bitten, die in ihrem Leben keine Gnade und keine Güte erfahren, die gnadenlos herumgeschubst werden von anderen, die mit Erwartungen konfrontiert werden, die sie gar nicht erfüllen können, die Schuld übertragen bekommen, ja, die Rolle eines Sündenbocks danach erfahren. Es gibt so vielfältige Formen, wie Menschen in den Staub gedrückt werden. Wir möchten dich bitten, dass du sie aufrichtest. Du, der gnädige und barmherzige Gott. Mach du uns sensibel für diese Menschen und hilf uns, sie zu sehen und sie als Bruder oder Schwester aufzurichten. Danke, dass du uns als deine Kinder siehst und wir zu dir Vater sagen dürfen. Und so beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir singen auch ein neues Lied, was auf die Predigt antwortet, unter der Nummer 67 im neuen Liederbuch.
Lege deine Sorge nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, sie ist für deinen Gott so groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Was alles fallen nichts ist, für deinen Gott zu groß.